Herzlich willkommen bei Waldesruhe. Heute schauen wir uns mal ein Lebensmittel ganz genau an, das wohl in fast jedem Kühlschrank zu finden ist, aber dessen inneren Werte oft ja unterschätzt werden. Es geht um den Hinterschinken. Vor uns liegen Unterlagen, die auf Daten der Schweizer Nährwertdatenbank basieren, und unser Ziel ist eine ganz nüchterne, wissenschaftlich fundierte Analyse. Was steckt wirklich drin? Wo sind die kritischen Punkte? Und, ganz wichtig, wie schlägt er sich im Vergleich zu vegetarischen und veganen Alternativen? Das finde ich persönlich aus meiner Warte der pflanzenbasierten Ernährung besonders spannend.
Ganz genau. Wir wollen heute sozusagen die Biochemie hinter dem Brotbelag beleuchten. Es geht darum, Ihnen eine fundierte Grundlage zu geben, um diese Proteinquellen wirklich objektiv einordnen zu können. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Was genau ist Hinterschinken aus unserer ernährungswissenschaftlichen Sicht? Die Definition in den Unterlagen ist da ja klar: ein gepökeltes und gegartes Erzeugnis aus der Schweinekeule. Und das Erste, was mir da auffällt, es besteht primär aus Muskelfleisch.
Das ist schon ein großer Unterschied zu vielen anderen Wurstwaren.
Richtig. Und das deutet eben auf einen hohen Proteingehalt bei eher moderatem Fettanteil hin. Das ist der Kern seiner Zusammensetzung. Die Analyse nennt einen Proteingehalt von etwa 20 bis 22 Gramm pro 100 Gramm.
Das ist eine beachtliche Menge.
Absolut. Doch was diese Daten wirklich betonen, ist nicht nur die Quantität, es ist die Qualität dieses Proteins.
Ah, Sie sprechen die biologische Wertigkeit an. Ein entscheidendes Konzept, finde ich. Es geht ja nicht nur darum, wie viel Protein man isst, sondern wie effizient der Körper es dann auch wirklich nutzen kann.
Exakt. Und da tierisches Muskelprotein unserem eigenen sehr ähnlich ist, kann der Körper es außergewöhnlich gut verwerten. Die Daten heben hier auch eine ganz spezielle Gruppe von Aminosäuren hervor.
Die BCAAs, nehme ich an.
Genau. Die verzweigkettigen Aminosäuren und da vor allem das Leucin.
Leucin kennt man ja aus der Sporternährung. Man könnte es fast als eine Art Zündschlüssel für den Muskelaufbau beschreiben, oder?
Das ist eine sehr treffende Analogie. Leucin ist quasi der Polier auf der Baustelle. Wenn nach dem Essen genug Leucin im Blut ankommt, aktiviert es in unseren Zellen einen bestimmten Signalweg, mTOR genannt. Und der gibt dann das Kommando: Achtung, Baumaterial ist da, Maschinen anwerfen, Aufbau starten. Der Schinken liefert also nicht nur die Ziegel, sondern auch den Bauleiter.
Das ist ein wichtiger Punkt. Die Bausteine allein garantieren ja noch nichts. Aber wie steht es um die Zugänglichkeit? Ich meine, rohes Fleisch wäre ja schwer verdaulich.
Richtig. Und da kommt der Garprozess ins Spiel. Durch das Kochen denaturieren die Proteine.
Das heißt, ihre Struktur ändert sich.
Ja. Man muss sich das so vorstellen. Ein fest verknäueltes Wollgarn wird entwirrt. Die komplexe dreidimensionale Struktur der Proteine lockert sich auf. Für unsere Verdauungsenzyme ist das eine enorme Erleichterung. Sie können an viel mehr Stellen angreifen. Das Ergebnis ist eine sehr hohe Nettoproteinverwertung. Was wir essen, kommt also auch wirklich im System an. Okay, fassen wir den Proteinaspekt mal zusammen. Hohe Menge, exzellente Qualität und sehr hohe Verfügbarkeit. Aber Protein kommt ja selten allein. Was sagen die Unterlagen zum Fettanteil? Der ist, wie Sie anfangs schon sagten, moderat, unter 5 Gramm pro 100 Gramm. Interessant ist hier aber die Zusammensetzung.
Also nicht nur gesättigte Fette?
Nein, eben nicht nur. Es findet sich auch ein signifikanter Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren, insbesondere Ölsäure. Das ist dieselbe, die wir aus dem Oliven kennen und schätzen. Das Profil ist also differenzierter, als man vielleicht erwarten würde. Gut. Aber kommen wir zu dem Punkt, den die Analyse als die, ich zitiere mal, eigentliche Superkraft des Hinterschinkens bezeichnet, das Eisen. Aus meiner Praxis weiß ich, Eisen ist ein kritischer Nährstoff und es kommt massiv auf die Form an.
Absolut.
Und genau hier liegt der entscheidende Vorteil. Der Schinken liefert sogenanntes Hemmeisen.
Okay.
Man kann sich das so vorstellen. Pflanzliches Eisen ist wie ein Gast vor einem exklusiven Club, der auf Einlass hofft.
Hemmeisen hingegen, das hat bereits einen VIP-Pass in der Tasche. Das ist ein gutes Bild.
Es ist in eine spezielle Molekülstruktur eingebettet, die unser Darm über einen eigenen, ja, roten Teppich, also spezifische Transporter, direkt und ohne Umschweife aufnimmt.
Und dieser VIP-Status macht es dann auch unempfindlich gegenüber Störfaktoren, nehme ich an. Pflanzliches Eisen hat ja viele Gegenspieler in der Nahrung.
Genau, das ist der Punkt. Stoffe wie Phytate in Getreide oder Polyphenole in Kaffee, die die Aufnahme von pflanzlichem Eisen stark hemmen können, die prallen am Hämeisenkomplex weitgehend ab. Die Folge ist eine Bioverfügbarkeit von 15-35%.
Wow, das ist viel im Vergleich zu pflanzlichem Eisen. Das liegt ja oft nur bei 1-10%.
Eben. Das ist ein fundamentaler Unterschied.
Und dazu kommen dann noch wichtige B-Vitamine, wie die Daten zeigen. Vitamin B1, Thiamin und natürlich das Vitamin B12, das es ja nur in tierischen Quellen gibt.
Korrekt. Rein von der Nährstoffseite betrachtet, zeichnet sich also ein sehr potentes Bild. Auf dem Papier ist es ein hocheffizienter Nährstofflieferant.
Aber das klingt fast ein wenig zu gut. Jedes Lebensmittel hat ja auch eine Kehrseite. Und die Analyse deutet an, dass das Problem hier weniger im Ursprungsprodukt liegt, sondern in der Verarbeitung.
Ja, und der offensichtlichste Punkt ist der hohe Natriumgehalt durch das Pökelsalz.
Bluthochdruck ist da das Stichwort.
Genau. Eine hohe Natriumzufuhr kann den osmotischen Druck im Blut erhöhen. Der Körper hält dann mehr Wasser zurück, das Blutvolumen steigt und damit auch der Druck auf die Gefäßwände. Und dann ist da noch das Thema, das viele bei verarbeitetem Fleisch beunruhigt. Nitrite und die potenziell krebserregenden Nitrosamine.
Wie bewerten die Unterlagen dieses Risiko?
Die Analyse beschreibt den Mechanismus. Aber, und das ist wichtig, sie geht auch direkt auf die Gegenstrategien ein.
Die unser Körper hat.
Die wir nutzen können. Die Bildung von Nitrosaminen im Magen ist ein reales biochemisches Risiko. Aber dieser Prozess ist nicht unaufhaltsam.
Sie sprechen die Rolle von Antioxidantien an.
Exakt. Der wichtigste Gegenspieler ist hier Vitamin C. Es reagiert im Magen schneller mit dem Nitrit als die Amine und verhindert so die Bildung der schädlichen Nitrosamine. Es ist quasi ein chemischer Bodyguard.
Moment, lassen Sie mich das kurz einordnen. Das heißt, die Scheibe Paprika oder das Glas Orangensaft zum Schinkenbrot ist nicht nur Deko, sondern eine aktive biochemische Schutzmaßnahme?
Genau das ist es. Es unterstreicht einen fundamentalen Punkt. Kein Lebensmittel existiert im Vakuum. Die Kombination ist entscheidend. Und das führt uns ja perfekt zum nächsten Punkt, dem Vergleich. Richtig. Wie schneidet der Hinterschinken ab, wenn wir ihn neben seine Konkurrenten stellen? Nehmen wir als erstes die vegetarische Referenz aus den Unterlagen. Das Hühnerei gilt ja oft als der Goldstandard für Protein. Zu Recht, seine biologische Wertigkeit wird per Definition auf 100 gesetzt. Es dient als Maßstab für alle anderen Proteine, weil sein Aminosäureprofil unserem Bedarf so perfekt entspricht. Da übertrifft es das Schweinefleisch sogar.
Es liefert auch Vitamin B12. Aber wo liegt der Nachteil im Vergleich?
Es gibt zwei Punkte. Erstens, der Gehalt an Thiamin, also Vitamin B1, ist deutlich geringer. Zweitens, und das ist entscheidend, das Eisen.
Obwohl Eigelb doch Eisen enthält.
Ja, aber es ist dort an ein Protein namens Phosphatin gebunden. Und diese Bindung ist so stark, dass sie die Aufnahme im Darm massiv behindert. Das Eisen ist also zwar da, aber für uns quasi in einem Tresor eingeschlossen.
Die Verfügbarkeit ist also das Problem. Ein perfektes Beispiel dafür, dass die Nährwerttabelle nicht immer die ganze Wahrheit erzählt. Und nun zum veganen Herausforderer: Räuchertofu. Aus meiner professionellen Sicht eine der spannendsten Alternativen. Räuchertofu betritt das Spielfeld mit einer völlig anderen Strategie. Fangen wir beim Protein an. Die Qualität von Sojaproteinen ist für eine pflanzliche Quelle phänomenal hoch. Es enthält ja alle essentiellen Aminosäuren.
Genau. Bei den Qualitätsscores erreicht es Werte, die fast an tierische Proteine heranreichen. Lediglich die Aminosäure Methionin kann tendenziell etwas niedriger sein, was in einer gemischten Kost aber keine Rolle spielt.
Die große Herausforderung bei Pflanzen ist aber, wie wir schon sagten, oft das Eisen.
Korrekt. Tofu liefert ausschließlich Nicht-Hemeisen. Das ist dreiwertiges Eisen, Fe3+. Unser Körper kann aber nur zweiwertiges, also Fe2+, direkt aufnehmen. Das ist wie ein Schlüssel mit der falschen Form.
Und da kommt wieder das Vitamin C ins Spiel.
Genau, Vitamin C ist der Schlosser. Es kann das Fe3+-Molekül chemisch verändern, es reduziert es zu Fe2+ und macht es so für uns nutzbar.
Aber es gibt doch noch eine Hürde.
Ja, die bereits erwähnten Phytate. Die Sojabohne enthält diese von Natur aus. Man kann sie sich wie kleine Diebe vorstellen, die im Darm Mineralstoffe wie Eisen an sich binden und mit aus dem Körper schleusen.
Die Eisenaufnahme ist also deutlich komplexer und anfälliger. Aber der Tofu muss doch auch einen klaren Vorteil haben. Die Unterlagen sprechen die Fettqualität an.
Und das ist sein großer Trumpf. Aus kardiovaskulärer Sicht, also mit Blick auf Herz und Kreislauf, ist der Tofu laut den Daten die überlegene Wahl.
Warum? Genau.
Er ist reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, von Natur aus cholesterinfrei und kann nachweislich helfen, das schädliche LDL-Cholesterin zu senken. In dieser Hinsicht ist sein Profil dem des Schinkens klar vorzuziehen.
Okay, ziehen wir ein Fazit. Wir haben hier ja keinen klaren Sieger, sondern eher drei Spezialisten mit sehr unterschiedlichen Talenten. Wie übersetzen wir das für den Alltag?
Die Zusammenfassung der Daten legt genau das nahe. Der Hinterschinken, ein hocheffizienter Lieferant für erstklassig verfügbares Protein und Eisen. Gut für eine kalorienbewusste Mischkost, wenn man das Natrium im Auge behält. Das Hühnerei ist der König der Proteinqualität, schwächelt aber bei der Eisenverfügbarkeit im Vergleich zum Schinken. Und der Räuchertofu ist die beste Option für die Herzgesundheit. Seine Nutzung erfordert aber ein gewisses Maß an Ernährungswissen. Das, was die Unterlagen als intelligentes Food Pairing bezeichnen.
Was uns zu einer sehr klaren Handlungsempfehlung führt. Es geht nicht darum, ein Lebensmittel pauschal als gut oder schlecht zu bewerten.
Genau. Die Wahl sollte sich am individuellen Bedarf orientieren. Hat jemand einen Eisenmangel, könnte das Hemmeisen aus dem Schinken einen therapeutischen Nutzen haben. Hat jemand erhöhte Blutfettwerte, wäre Tofu die rationalere Wahl. Die Kernaussage ist, kenne die Eigenschaften deines Lebensmittels. Und für alle, die sich pflanzlich ernähren, wird der Hinweis fast schon zum Mantra. Die Kombination von eisenreichen Pflanzen mit einer Vitamin-C-Quelle ist keine Option, sondern eine ernährungsphysiologische Notwendigkeit.
Ein sehr klares Schlusswort. Die Analyse zeigt wunderbar, dass es selten um einfache Antworten geht, sondern um das Verstehen von Zusammenhängen. Das bringt mich zu einem abschließenden Gedanken für Sie. Wir haben heute über die gezielte Kombination von pflanzlichem Eisen und Vitamin C gesprochen, als moderne wissenschaftliche Strategie. Aber das wirft doch die Frage auf, wie viele traditionelle Gerichtskombinationen, die unsere Vorfahren vielleicht rein intuitiv entwickelt haben, auf genau solch einer unsichtbaren, aber hochwirksamen Nährstoffsymbiose beruhen. Ein Gedanke, den Sie vielleicht mitnehmen.
Waldes Ruh gemeinsam durch die Jahreszeiten des Lebens.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.